im Foyer spekuliert, wie lange werden wir wohl noch Mundschutz tragen müssen in bestimmten Situationen, wie lange werden wir noch Abstand halten müssen und das auch in den Gottesdiensten. Und ich möchte euch heute Morgen einfach mit hineinnehmen, was das auch für uns als Gemeinde bedeutet. Was ist für uns neue Normalität? Was ist eigentlich normal, wenn wir in die Bibel schauen? Und hab da einen Bibeltext, den habe ich schon vor 10, 12 Tagen hier im Saal von Gott bekommen als Impuls, als ich hier so eine Zeit mit Gott hatte, dass für heute dieser Text dran sein soll. Der steht im zweiten Buch Chronik, Kapitel 7, Vers 14. Ich glaube, das ist noch früher als diese Folie, ne? Ja, genau. Wenn mein Volk, über das mein Name ausgerufen ist, sich demütigt und betet, mich sucht und von seinen schlechten Wegen umkehrt, dann höre ich es vom Himmel, im Himmel und verzeihe seine Sünde und bringe seinem Land Heilung. Über diesen Bibeltext möchte ich heute Morgen mit euch zusammen nachdenken und auf mich wirken lassen. Und bevor ich das tue, möchte ich noch ein Gebet sprechen, weil ich habe schon beim ersten Gottesdienst gemerkt, nach dieser Woche, ich bin einfach nicht so 100% konzentriert und mir fehlt Schlaf oder wie auch immer bin ich urlaubsreif. Deshalb bete ich nochmal für mich selbst. Ist das in Ordnung? Euch zuliebe bete ich jetzt für mich selbst. Vater im Himmel, ich weiß ja nicht, ob ich der Einzige bin, der heute Morgen neue Konzentration und Kraft braucht, aber ich bitte dich für mich, dass du mir diese Gnade schenkst, diese Predigt weiterzugeben und dass du uns allen diese Gnade schenkst, diese Predigt aufzunehmen. Danke, dass dein Wort kräftig ist und in unserem Leben etwas bewirkt und Veränderung schafft. Danke für deine Gegenwart darin. Amen. Salomo strahlte, der Tempel, der lang ersehnte Tempel, der Wunsch seines Vaters David. Der Traum seiner Vorfahren, der Tempel Israels, war endlich erbaut. Das Werk von 70.000 Arbeitern, 80.000 Steinmetzen und 3.600 Vorarbeitern war vollendet. Die Vertäfelungen im Inneren waren mit Gold überzogen worden, wertvolle Edelsteine glitzerten überall und im Allerheiligsten ruhte die Bundeslade. Alles war endlich fertig. Vom goldenen Altar bis zu den gewebten Vorhängen. Nur eines fehlte noch, die Gegenwart Gottes. Und ich glaube, das können wir gut nachvollziehen. Es kann von den äußeren Umständen noch so dolle sein. Man merkt es, ob die Gegenwart Gottes da ist oder nicht. Und das hat noch gefehlt. Und so hat Salomo darum gebetet. In einem inbrünstigen Gebet rief er zu Gott: Und nun, Herr, unser Gott, steh uns bei und begleite deine Lade, das Wahrzeichen deiner gewaltigen Macht. Komm zu deinem Ruheplatz, gib deinen Priestern Vollmacht, uns deine Hilfe zu vermitteln. Alle deine Treuen erfreue mit Glück und Segen. Und Salomo, der König Israels, bat um die Ankunft des Königs des ganzen Universums. Und wie reagierte Gott auf diese Bitte? Als Salomo sein Gebet beendet hatte, fiel Feuer vom Himmel und verzehrte das Brandopfer und die dem Herrn geweihten Stücke des Mahlopfers. Die Herrlichkeit des Herrn erfüllte den Tempel. Gott höchstpersönlich kam in den Tempel. Was für ein Vorrecht, dass Gott sich so sichtbar geoffenbart hat, sich mitgeteilt hat. Die Menschen fielen mit dem Angesicht auf den Boden und bekannten, der Herr ist gut zu uns, seine Liebe hört niemals auf. Paulus hat im Philipperbrief was Ähnliches geschrieben, dass eines Tages alle Menschen ihre Knie beugen und mit ihrem Mund bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Aber das war dort damals im Tempel der Fall, als Gott sich so geoffenbart hat, fielen sie zu Boden und haben bekannt, der Herr ist gut zu uns, seine Liebe hört niemals auf. Und die Menschen blieben im Tempel dann nicht nur ein oder zwei Tage, sondern 15 Tage haben sie miteinander gefeiert und gegessen. Sie priesen Gott. Das war in ihrem Herzen nicht anders möglich, als ihn anzubeten. Und schließlich verabschiedete Salomo das Volk wieder nach Hause. In 2. Chronik 7 heißt es dann: glücklich und zufrieden über alles Gute, das Gott David, Salomo und seinem Volk Israel erwiesen hatte, gingen alle nach Hause. Glücklich und zufrieden. Aber Gott hat erneut zu Salomo gesprochen. Ich habe dein Gebet erhört, sagt Gott, und diesen Tempel dazu bestimmt, dass ihr mir hier eure Opfer darbringt. Es könnte geschehen, dass ich einmal den Himmel verschließe und es keinen Regen gibt, dass ich Heuschrecken befehle, das Land kahl zu fressen, oder dass ich die Pest über mein Volk kommen lasse, oder eine Corona-Krise das Land in den Lockdown bringt. Den Himmel verschließen, Heuschrecken befehlen. Warum nur sprach Gott so mit Salomo? Er hatte doch Salomos Gebet gehört, und in seinem Weihgebet hat Gott Salomo angefleht: wenn kein Regen auf das Land fällt, weil seine Bewohner dir nicht gehorcht haben und sie erkennen deine strafende Hand, kehren um und beten zu dir, wenden sich diesem Haus zu und preisen deinen Namen, dann höre du es im Himmel. Der König wusste, wie schwach und anfällig der Glaube der Menschen ist. Und er wusste auch, dass Gottes Gerechtigkeit nicht für immer schweigen würde. Gott bringt seine Kinder zur Einsicht. Wisst ihr, bevor Israel einen König hatte, gab es ja die Zeit der Richter. Und in der Zeit der Richter, da gab es ein Auf und Ab, eine Wellenbewegung. Mal haben sie Gott vergessen und sind anderen Göttern nachgefolgt, die aus ihrer Umgebung sie geprägt haben, bis dann eine Not über sie hereinbrach und Gott dann einen Richter erweckt hat als Antwort auf ihre Hilferufe und Gebete zu Gott. Und dieser Richter hat das Volk Israel wieder befreit. Salomo kannte die Geschichte des Volkes Israels, dass Gott nicht einfach nur zuschaut, wenn sein Volk sich von ihm abwendet. Und deshalb ist es Salomo so ungeheuer wichtig. Und Gott erhört diese Bitte ja mehr, als dass er antwortet auf Salomos Bitte und die Bitte von unzähligen Männern und Frauen bis heute mit folgenden Worten: wenn mein Volk, über das mein Name angerufen ist, sich demütigt und betet, mich sucht und von seinen schlechten Wegen umkehrt, dann höre ich es im Himmel. Ich verzeihe seine Sünde und bringe seinem Land Heilung. Dann verzeihe ich seine Sünde und bringe seinem Land Heilung. Was bewegt Gott dazu, ein Land zu heilen? Und ich glaube, das interessiert uns ja auch heute in dieser Corona-Krise. Was bewegt Gott, ein Land zu heilen? Unter welchen Bedingungen schickt Gott mal erfrischenden Regen, wenn es Trockenheit gab vorher? Was kann ihn veranlassen, einem Land Heilung zu bringen? Die Antwort ist die gleiche wie zu Salomos Zeit. Gott möchte uns zur Umkehr bewegen. Eine Veränderung vom falschen Weg. Er fordert uns auf, umzukehren von unserer Selbstbezogenheit zu einer Gottbezogenheit, weil wir das Volk sind, über dem sein Name ausgerufen ist. Er möchte uns auffordern, umzukehren von unserer Selbstgenügsamkeit zu neuer Abhängigkeit von Gott, dass wir uns vor ihm demütigen und beten und sagen: Gott, wir schaffen das nicht alleine. Wir brauchen deine Hilfe, Herr. Er fordert uns auf, umzukehren von unserer Selbstbestimmung. Wir wollen ja immer selber bestimmen, zu einem Leben, das von Gott geleitet wird. Dass wir ein Volk sind, das ihn sucht und ihn fragt: Gott, was ist denn nun dran? Was ist der nächste Schritt, rede zu uns. Wir brauchen dein Reden, dass wir aufgefordert sind, von Gott umzukehren, von unserer Selbstverliebtheit zu einem radikal veränderten Denken, dass wir von falschen Wegen, auf denen wir unterwegs sind, uns abwenden und umkehren. Wann wird Gott dem Land Heilung bringen, wenn die Menschen zu ihm umkehren? Gott knüpfte das Versprechen, das er Salomo und damit auch uns heute gab, an die Bedingungen zu diesen Kehrtwendungen. Eine Umkehr zurück zur Ehre Gottes, dass wir zuerst seine Ehre im Blick haben. Zweitens eine Umkehr zurück zu Gott, zu ihm selbst im Gebet, ihn zu suchen. Drittens eine Umkehr zurück zu seinem Wort und da Orientierung zu holen. Und zurück zu Gott, auch in dem, was man Buße nennt. Abkehr von falschen Wegen. Von Gewohnheiten, die sich in unserem Leben breit gemacht haben, die wir vielleicht gar nicht so gleich bemerkt haben. Und Gott bietet uns an, unserem Land Heilung zu bringen. Er sagt uns, was wir zu tun haben. Seinen Teil hat er bereits erfüllt. Jetzt liegt es an uns. Wo braucht es Umkehr? Und ich frage mich für mich selbst, wo brauche ich Umkehr? Wo brauchst du Umkehr? Und das Erste, auf das ich mich heute Morgen begrenzen möchte von diesen vier Punkten, ist eine Umkehr zurück zur Ehre Gottes. Das im Blick zu haben, dass sein Name geheiligt wird. Wir kennen das Vaterunser. Mit was fängt es an? Was beten wir? Geheiligt werde dein Name. Es geht Gott um die Ehre seines Namens. Wir leben in Deutschland längst im nachchristlichen Zeitalter. Das Land der Reformation hat weitestgehend vergessen, dass auf der Grundlage des Glaubens an Gott und der biblischen Werte Freiheit, Stärke und Wohlstand gewachsen sind. Immer mehr Menschen in unserem Land wissen immer weniger von Gott. Das ist die Wirklichkeit. Ist unsere Art zu leben so ein Symptom für einen volksweiten Gedächtnisschwund? Wir leben im 21. Jahrhundert und sind aber nicht die Ersten, die an nationaler Amnesie leiden. Wisst ihr, nationale Amnesie ist Gedächtnisschwund. Man hat vergessen. Das Volk Israel neigte ja ebenso dazu. Aus diesem Grund hat Mose schon seine Landsleute gewarnt, ganz eindringlich: Vergesst nicht den Herrn, euren Gott. Aber ich warne euch, wenn ihr den Herrn, euren Gott, vergesst und hinter anderen Göttern herlauft, wenn ihr sie anbetet und ihnen dient, werdet ihr unweigerlich zugrunde gehen, dann überlässt Gott sein Volk seinem Schicksal. Ihr werdet zugrunde gehen. Vergisst ein Volk, Gott bezahlt es einen hohen Preis. Und das gilt allen Völkern. Und deshalb gilt es für uns, zwei entscheidende Dinge auf gar keinen Fall zu vergessen. Und das erste ist, dass wir registrieren, ganz neu hochhalten: Wir existieren durch die Kraft Gottes. Wir existieren durch Gottes Kraft. Gott bestimmt jedes Detail in jedem Land der Erde. Er legt alle Grenzen fest. Er setzt jeden Meilenstein in der Geschichte. Wisst ihr, wir werden ja sowas von geprägt durch die Medien heutzutage. Im Fernsehen, in den Zeitungen, im Internet werden wir bombardiert von Nachrichten über die Herrscher dieser Erde. Ob sie nun Trump heißen, Johnson, Erdogan oder wie heißt der chinesische Machthaber oder der koreanische, ihr kennt ja alle die Namen aus den Nachrichten. Das sind die Leute, die in den Augen dieser Welt regieren und die Geschicke ihrer Länder lenken und beherrschen. Aber in Wirklichkeit ist es Gott. Auch wenn wir große Männer und Frauen für ihre Errungenschaften feiern, so haben diese Menschen doch nichts ohne Gottes Kraft vollbringen können. In der Apostelgeschichte 17 lesen wir: Er, also Gott, hat aus einem einzigen Menschen die ganze Menschheit hervorgehen lassen, damit sie die Erde bewohnt. Für jedes Volk hat er im Voraus bestimmt, wie lange es bestehen und in welchen Grenzen es leben soll. Na, dann hat Gott gewusst, wann die Mauer gebaut wurde zwischen Ost und West und wann sie wieder fallen wird, Gott hat die Grenzen und die Zeiten vorherbestimmt. In der Bibel lesen wir, des Königs Herz ist in der Hand des Herrn wie Wasserbäche. Er lenkt es, wohin er will. Nicht die Machthaber machen, was sie wollen, wie es uns manchmal so auch erscheint, sondern Gott lenkt das Herz. Denken wir nur an den Bericht über Kyros, den König von Persien, das ist ja der heutige Iran, gell? Kyros war König in Persien, als Gott wollte, dass die Juden, die in der Diaspora leben mussten, nach Jerusalem zurückkehrten, sprach er einfach zum Herz dieses Mannes. Wir lesen das im Buch Esra, Kapitel 1. Gott bewegte den Kyros dazu, in seinem ganzen Reich einen Erlass zu verkünden. Gott bewegte den Kyros. Kein Wunder also, dass Paulus die Christen in Rom ermahnte, das lesen wir im Römerbrief Kapitel 13, jeder leiste den Trägern der staatlichen Gewalt den schuldigen Gehorsam, denn es gibt keine staatliche Gewalt, die nicht von Gott stammt, jede ist von Gott eingesetzt. Ach, muss der Präsident sein, der dort regiert, in Brasilien? Wir ärgern uns über viele, stimmt's? Muss das so sein? Als Paulus das den Römern geschrieben hat, war gerade Kaiser Nero an der Macht, der die Christen verfolgt hat, der sie als Fackeln in Rom hat brennen lassen. Zusammengefasst, Gott legt die Grenzen fest. Er setzt die Leiter von Völkern ein. Er teilt seinen Segen zu. Die Nationen existieren durch den Willen und die Kraft des allmächtigen Gottes. Und wir können uns nicht leisten, das zu vergessen. Wir existieren durch Gottes Kraft. Und das Zweite, was wir nicht vergessen sollten, wir existieren zu Gottes Ehre. Im englischen Katechismus steht es ganz deutlich, wir existieren dafür, um mit unserem ganzen Dasein Gott Ehre zu geben. Gott ist sein Name enorm wichtig, das haben wir schon mal festgehalten vorhin. Auch in Psalm 23, du leitest mich auf gutem Wege um deines Namens willen, um seines Namens willen tut Gott so viel, weil sein Name geehrt werden soll. Sein Hauptinteresse gilt seinem eigenen Ruf. Gott wacht mit besonderer Aufmerksamkeit über seinen guten Namen. Wir denken vielleicht, dass Gott dazu da sei, unser Land zu segnen, aber nach den Worten der Bibel existiert unser Land und jedes andere, um Gott die Ehre zu geben. Wäre doch schön, wenn das das Hauptinteresse der Bundesregierung wäre, Gott die Ehre zu geben. Stellt euch das doch einmal vor, wenn das Gebet, das in Psalm 115, Vers 1 steht, bei uns gelebt werden würde. Nicht uns, Herr, nicht uns, nein, deinem Namen bring zu Ehren. Stellt euch mal vor, wenn das unsere eingesetzten Entscheidungsträger sich täglich fragen würden. Wie können wir Gott mit unserer Entscheidung ehren? Ich habe mich so gefreut, als in diesem Gebet vor Ostern, gemeinsam für Deutschland, es ausgerechnet Markus Söder aus Bayern war, der das Schirmherr dieser Gebetsveranstaltung war, der sich zum Glauben an Gott bekannt hat und das kein Geheimnis ist. Ich wünschte mir, dass viele Politiker aus allen Parteien den Mut fänden, das Gleiche zu tun und dadurch etwas zum Ausdruck zu bringen über Werte, die sie antreiben, die sie vertreten. Was könnte das für unsere Schüler und Schulen bedeuten, wenn Gottes Ehre gesucht würde? Welche Voraussetzungen würden geschaffen werden müssen in Betrieben, in Krankenhäusern, in Altersheimen, damit Gott dort geehrt wird? Wie würden Gesetzesentwürfe aussehen, die Gott ehren? Oh, wäre das nicht großartig? Wir sagen schnell, eine Nation, die für die Ehre Gottes lebt, die können wir nicht schaffen. Du und ich, wir können die nicht schaffen. Aber Gott kann es. Wer lenkt die Herzen der Mächtigen? Und deshalb müssen wir von ganzem Herzen beten, dass unser Volk zu Gott umkehrt. Ist es nicht auch eine Hoffnung gewesen, die uns in dieser Corona-Zeit begleitet hat, dass wo alles plötzlich so in Verunsicherung hineingekommen ist, Menschen nochmal neu nachdenken, um was geht es wirklich? Paulus hat in seinem Brief an Timotheus eine Aufforderung an die oberste Stelle gestellt. Vor allem anderen sollen wir Fürbitte tun für unsere Regierung, für die Menschen um uns herum, die Jesus nicht kennen. Dass wir für sie beten, dass das Reich Gottes kommt. Und in diesem Sinn, dass wir für Gottes Ehre leben. Wir sind verpflichtet, für unsere Regierung zu beten, dass sie mit oder ohne eigene Absicht so regiert, dass Gott in unserem Land geehrt wird. Letztlich will Gott, dass du und ich so leben, dass er geehrt wird. Dass deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen, dass es in deiner Schulklasse auffällt, du lebst anders. Du lebst nämlich für Gottes Ehre. Dass sein Name durch dein Leben und dein Reden und Tun geehrt wird. Ich möchte mit einem Beispiel schließen. Am Freitag waren wir bei der Bestattung von Claudias Mama. Und die Frau, die die Ansprache gehalten hat auf dem Friedhof, hat sie lange begleitet und eine wunderbare Zusammenfassung über ihr Leben gegeben. Und da war eine Frau zu Gast, die hat weder zur Verwandtschaft von der Familie gehört, noch zur Gemeinde, in die Lisa Herter gegangen war. Sie war Pflegerin. Die saß da auf einem Mäuerchen und hat sich alles angehört auf dieser Bestattungsfeier. Und als wir am Ende der Beerdigung ins Gespräch mit ihr kamen, Claudi kannte sie schon, da habe ich erfasst, sie hat meine Schwiegermama gepflegt. Sie kam als Tagespflegerin und hat sie gewaschen, weil das die Lisa nicht mehr selber konnte. Und diese Begegnungen, die sie mit Lisa Herter hatte, da hat sie von sich selber gesagt, die haben mich 20 Jahre nach vorne gebracht. Wir haben sie spontan eingeladen, noch mit uns ein wenig dabei zu sein, wenn wir Kaffee getrunken haben, und kam dann noch weiter ins Gespräch. Und sie sagte mir in diesem Gespräch, ich war lange Zeit mit Gott unterwegs und dann war ich lange Zeit ohne Gott unterwegs. Aber weil ich Lisa Herter kennengelernt habe, das hat mich neu angezündet, dass ich wieder mit Gott unterwegs sein will. Ist es nicht großartig, dass eine Frau mit 89 Jahren, die eigentlich ganz schwach ist und so viel Hilfe gebraucht hat von außen, so eine Ausstrahlungskraft hatte mit ihrem Leben, mit ihren Worten, dass jemand, wo sie vielleicht einmal die Woche gesehen hat, um sie zu waschen, so berührt wurde durch ihr Leben. Und das war kein Einzelfall. Wir haben in dem Lebensbericht gehört, dass ihre eigenen Eltern durch sie zum Glauben an Jesus gefunden haben. Und Freundinnen, was für eine Ausstrahlungskraft ein Leben haben kann, damit Gott geehrt wird. Und ich sage euch, da möchte ich mir eine ganz dicke Scheibe davon abschneiden. Wir existieren, du und ich existieren zur Ehre Gottes. Und wir können das ja nicht in uns selber, sondern das ist die verändernde Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben, die da zum Durchbruch kommt, die sichtbar wird. Aber wir entscheiden, ob wir das wollen. Und ich möchte euch einladen, mit dem Lied, das wir zum Abschluss jetzt hören, euch innerlich eins zu machen und zu sagen, das ist meine Entscheidung. Ich will, dass Gott mit mir und durch mich so handeln kann, zu seiner Ehre und zum Segen für unser Land. sei du der Mittelpunkt in meiner Schwäche, in meiner Stärke. Das will ich. Und es ist großartig, dass dafür alles Raum ist. Ich muss nicht stark in mir selber sein. Er in mir kommt zum Zug. Bevor wir wieder auseinandergehen nach diesem Gottesdienst, ein paar Hinweise. Miriam wird im Laufe der Woche wieder zurückkommen aus ihrem Urlaub und dann auch nächsten Sonntag den Gottesdienst wieder gestalten. Lasst uns für sie beten, dass sie gesund und erfrischt nach Hause kommt und fröhlich am Start sein wird. An den Ausgängen ist es möglich, eine Kollekte einzulegen. Andrea, du bist die Einzige oben. Du gehst dort raus und durchs Foyer. Und alle, die hier im Saal sitzen, die gehen durch den Seitenausgang nach außen. Und bedenkt einfach, wenn ihr euch draußen noch unterhaltet, dass ihr den Mindestabstand einhaltet und wir da keinen Anstoß erregen. Ich wünsche euch allen, dass ihr während dieser anstehenden Woche, in die wir hineingehen, erlebt, wie Gottes Gegenwart da ist und wie ihr zu seiner Ehre lebt, an der Schule, am Arbeitsplatz, wo immer auch ihr euch bewegt, und erlebt, wie Gott im Himmel hört und eingreift und durch euer Leben den Unterschied macht. Steht doch noch einmal auf zum Segen. Vater im Himmel, danke, dass du uns dazu bestimmt hast, dass wir existieren zu deiner Ehre. Und wir bekennen, dass wir das nicht aus uns heraus können, sondern dass wir dazu die Kraft deines Geistes brauchen. Darum laden wir dich ein, erfülle uns, dass durch unsere Worte und Taten einfach du geehrt wirst, durch die ganze Woche, jeden Tag. Wir danken dir, dass wir in deiner Hand gehen dürfen und dass du uns gute Wege führen wirst. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Dann sei